starten wir gleich in die Folge mit einer kleinen Triggerwarnung. Und zwar sprechen wir heute über Essstörungen. Wenn das ein Thema ist, was dich persönlich betrifft oder belastet, dann überleg dir gut, ob du diese Folge anhören möchtest.
Es geht nur darum.
Es geht nur darum. Und wir haben in unserer Beschreibung von der Podcast-Folge natürlich auch ein paar Adressen, wo du dir Hilfe suchen kannst, wenn du sie benötigst.
Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst, dass ich dick bin. Aber auf einmal war ich dick.
Ja.
Und es war negativ konnotiert. Also ich hätte ja auch dick sein können, es ist ja nichts Schlimmes dabei, aber es war negativ behaftet. Und ich wusste sofort, jedes Gramm Fett an mir ist mein Feind.
Die Medien haben natürlich krass viel damit zu tun, dass wir diese ganzen Sachen internalisiert haben in diesen Jahren, weil das auch so die Jahre waren, wo die Medien mal wieder rausgefunden haben, wie krass lukrativ es ist, schlecht über Frauen zu sprechen.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner oder sollte ich lieber sagen Werbepartnerin? Es ist Tamaris. Tamaris ist natürlich bekannt bei uns, nämlich durch den roten Teppich. Ich persönlich habe bereits Tamaris Schuhe Red Carpet getestet und bin vollauf zufrieden.
Und du bist absoluter Tamaris Influencer, Toya, weil ich habe mir diese Schuhe jetzt auch bestellt.
Das sind meine Schuhe.
Ich weiß nicht, ob es genau die gleichen sind, aber sie sind auf jeden Fall auch so schwarze Lackpumps.
Doch, die Lackpumps.
Genau, mit so einem breiten Absatz. Genau.
Ja.
Ja, weil ganz ehrlich, die sehen einfach so geil aus, aber sehen auch gleichzeitig so aus, als ob man die auch mal tagsüber tragen kann. Ich habe ja früher ganz oft in meinem Alltag High Heels getragen. Mhm. Ich glaube auch so ein bisschen aus Protest. Ich bin ja 1,78 groß und finde es voll geil, High Heels zu tragen, weil die Leute immer so denken, so, wow, dann bist du ja noch größer, ne? Mhm. Und seitdem ich aber irgendwie so einen vollen Alltag habe und auch immer so switche zwischen irgendwie Spielplatz und Büro und Red Carpet Events, wow.
Jede Woche.
trage ich gar keine High Heels mehr so im Alltag, weil sie einfach für mich sehr unpraktisch sind. Gerade wenn die so einen Pfennig-Absatz hinten haben und so ein bisschen instabil sind. Und ich vermisse das aber.
Ey, diese Schuhe kann ich euch sagen, ich bin nicht so die High Heels-Maus. Liegt daran, dass ich einfach nicht gut drin laufen kann. Aber bei Tamaris gibt es so eine Einlage, also diese Schuhsohle quasi in diesen Pumps. Das fühlt sich an, als würde man auf so einem kleinen Kissen laufen. Das bedeutet auch, wenn ihr jetzt sagt, ah, ich kann nicht so gut auf hohen Schuhen laufen, dann bitte kauft diese Pumps. Oder ihr seid noch bequemer wie ich. Ich bin ja jetzt vom Landadel. Ich brauche ja jetzt auch Schuhe wie eine Dame von Welt, also von der Dorfwelt. Und deswegen habe ich mir persönlich Mokassins geholt, schön in Cognac, dass jeder direkt weiß, ach, die Dame, die ist richtig edel und lebt auf dem Land.
Weil ich kann mir ja dich richtig gut in Cognac-Schuhen vorstellen.
Ich auch.
Es ist wie so eine neue Persönlichkeit, die sich da auftut.
Oh ja. Und wenn ihr sagt, ich möchte auch diese Persönlichkeiten haben, egal ob High Heel oder aber auch ein Mokassin, oder ihr sagt, ich brauche einen ganzen Look, ich gehe doch nicht in den Shop und kaufe mir nur Schuhe, ich brauche den ganzen Look, dann seid ihr bei Tamaris genau richtig.
Tamaris ist inzwischen nämlich auch so eine richtige Lifestyle-Marke geworden. Da gibt es neben Schuhen und Bekleidung auch Accessoires und sogar Parfüms. Und wenn ihr jetzt auf tamaris.com geht, dann spart ihr mit dem Code VIBERS15. Vibers groß geschrieben und 15 als Zahl. 15% auf eure Bestellung und der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hier hört. Alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vibers. Einen wunderschönen Montag wünschen wir euch. Heute natürlich mal wieder Toya Diebe hier vor diesem Mikrofon und meine Wenigkeit Leila Lowfire.
Wir sprechen heute über Essstörungen. Ich hatte das Thema vorgeschlagen vor ein paar Wochen, weil ich mir eine Miss 60 gekauft habe.
Nein, hast du nicht, oder?
Ist das ein Witz? Doch.
Wirklich?
Ja.
Die gibt's wieder?
Nee, ich habe sie mir bei, ich glaube, heißt jetzt Vinted. Es gibt noch ganz viele andere tolle Plattformen, wo ihr
Selfie,
gebrauchte Secondhand-Sachen kaufen
Onlyfans.
Könnt. Genau, bei Onlyfans vor allem. Nee, ich habe mir eine Miss 60 gekauft, aber eigentlich nur so aus Gag. Ich wollte einfach mal dieses Gefühl wieder haben, halt den Miss 60 anzuziehen. Ich wollte das einfach wissen.
Hat das schon mal
eine
an?
Ja, natürlich hatte die jemand an. Das ist eine gebrauchte Miss 60.
Nee, hattest du schon mal eine Miss 60 an, früher?
Oder hast du die nur an anderen Frauen gesehen? Weil ich habe sie nur an anderen Frauen gesehen.
Ich habe sie nur an anderen Frauen gesehen, was den Grund hatte, dass ich nicht in Miss Sixty gepasst habe.
Ja.
Ich muss dazu sagen, dass ich nie dick war. Mhm. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich Miss Sixty tragen wollte, aus heutiger Sicht wahrscheinlich so eine 38, würde ich mal sagen. Aber eine 38er Miss Sixty war ja keine heutige 38er Konfektion, sondern die fielen wirklich sehr klein aus. Und es war nicht nur die Konfektion, sondern der Schnitt von Miss Sixty war ja wirklich eine Hüfthose, aber unter der Hüfte, unter den Hüftknochen eigentlich.
Und die Oberschenkel. Deswegen sage ich so ja nicht, weil ja. ich sagen will, ja,
die waren
klar,
sehr schmal, die Beine, genau.
Ich habe nicht ja. in eine Miss Sixty Hose gepasst und ich kann dir sagen, ich war irgendwo zwischen der 36 und der 38 damals,
ja.
aber ich hatte einfach mehr Oberschenkel als keine Oberschenkel. Und dann habe ich da nicht reingepasst.
Also man musste schon eine sehr genaue Schablone passen
so
mit seinem Körper.
So eine Thigh-Gap musste man haben.
Auf jeden Fall. Also diesen Abstand zwischen, schreibt man so einen Abstand zwischen den Beinen, Thigh-Gap. Ne? Nicht zu viel Po auf jeden Fall. Also man musste eigentlich so diesen typischen, am besten so einen Kate Moss-Körper haben, sodass das wirklich ideal sitzt. Und auch die Taschen waren so ganz, ganz klein. Also das so alles so, sollte so ganz klein und niedlich und eng am Körper anliegen und am besten so direkt über dem Schamhügel sollte der Knopf liegen. Und ich hatte mir so eine Jeans gekauft und ich wollte sie eigentlich vor der Folge anziehen, um das Gefühl mit euch direkt zu teilen. Ich habe sie bisher nicht angezogen, weil ich irgendwie so eine Wut auf die Jeans entwickelt habe. Die liegt bei mir gefaltet im Schrank. Und
hast
schon seit Wochen. Nee, noch nicht.
Okay.
Vielleicht mache ich einmal ein Video draus.
Ist
aber
das irgendwie so eine Art Traumatherapie?
Ja,
oder
vielleicht,
so?
Vielleicht. Ja,
okay,
vielleicht. Krass. Ja, vielleicht. Ich bin irgendwie wütend. Ich mache jeden Tag einen Schrank auf und dann liegt die da zusammengefaltet. Ich habe die noch nicht mal. Ich habe sie schon mal aufgemacht. Ich habe sie nämlich meinem Freund gezeigt, der dann gelacht hatte und meinte, wie sollst du die denn anziehen? Weil die auch so weit unten sitzt, ne? Das ist man gar nicht mehr so gewohnt. Mit dieser Hose bin ich irgendwie so in mein altes Ich reingefallen und mir ist das bewusst, dass ich auf jeden Fall eine Essstörung hatte und auch zu dem Zeitpunkt wusste ich das auch schon, also als es so weit war, das war so 14, 15 auf jeden Fall, 13 vielleicht auch schon und habe mich dann eben gefragt, wie das eigentlich so zustande gekommen ist und habe mich gefragt, wieso es eigentlich so ist, dass ich kaum eine Freundin habe, die ungefähr mein Jahrgang ist, die überhaupt gar keine Probleme mit Essen hatte oder mit ihrem Körper. Und dann habe ich mir gedacht, warum machen wir da nicht mal eine Folge drüber und beleuchten nicht nur faktisch, pathologisch die Essstörung, sondern wie kann das sein, dass unser Jahrgang, also unsere Generation eigentlich so ein Issue hat, mit Diäten, Essen, Körperwahrnehmung.
Also ich fand's voll krass, als du die Folge vorgeschlagen hast, weil ich auch so, ja klar, warum haben wir da noch nie ausführlich drüber gesprochen? Wir haben es ja immer mal wieder angeschnitten, aber nie so eine Folge darüber gemacht. Und dann habe ich gemerkt, die letzten Wochen, ich meine, ihr habt es ja auch gemerkt, vorletzte Woche ist ja auch eine Folge ausgefallen und so. Ich habe gemerkt, wie ich das so wirklich vor mir herschiebe, auch so ein bisschen mich damit auseinanderzusetzen, weil das für mich schon so ein Thema ist. Und man weiß ja, also keine Ahnung, Tabuthemen sind eigentlich nicht so das Problem für mich. Aber Essstörungen, darüber zu reden und dann so persönliche Erfahrungen zu teilen, das fällt mir schon krass schwer, muss ich ehrlich sagen. Und habe ich, glaube ich, auch noch nie so ausführlich irgendwo gemacht. Ich habe immer mal wieder was angedeutet, aber ich glaube, ich habe da noch nie mich so einmal so richtig hingesetzt und gesagt, das und das und das und das auch. Und das ist irgendwie, das macht mir ein bisschen Angst.
Ja, es ist irgendwie komisch, weil man sich da so mit seinem, also man muss sich sehr mit seinem vergangenen Ich auseinandersetzen und ich glaube, dass das Phasen sind mit Essen, die man sehr weit von so wegdrängt und auch, also verdrängt einfach diese Erinnerung. Ich glaube, weil, ich kann auch von mir sprechen, das sind Phasen gewesen, wo ich erwachsen geworden bin, also von Kind zu Frau und ich mit diesem Essen, also dieses Essen oder die Diäten, die damit verbunden waren, waren irgendwie so, sind das, was mich an diese Zeit erinnert. Und nicht nur an die Essstörung, die sich da entwickelt hat, sondern an alle negativen Sachen, die außenrum auch passiert sind.
Ja, also ich habe so nachgedacht, weil ich das erste Mal so mit sowas in Kontakt gekommen bin und dachte dann so, klar, so als junge Teenagerin habe ich, glaube ich, so damals irgendwelche Diäten angefangen und dachte so, Erwachsene machen ja Diäten, ne? Das war für mich total Standard. Erwachsene Frauen machen Diäten. Die achten darauf, was sie essen, damit sie schön schlank sind. So bin ich aufgewachsen. Und dann habe ich gedacht, ich fühle mich krass erwachsen, wenn ich auch eine Diät mache.
Meine erste Diät war eine Kohlsuppendiät mit 13.
Boah, krass. Und hast du durchgezogen?
Ich weiß doch, wir hatten damals eine Tagesmutter hieß das nicht, wie eine Nanny oder Haushälterin, die 3 Tage in der Woche zu uns kam. Mein Bruder wurde da geboren und die war eben da. Meine Mutter war berufstätig und ihr Anhang auch. Und der hatte ich das erzählt und die war so halt auch nochmal ein anderer Jahrgang und die war auch irgendwie so voll drin in so Frauenmagazine und es war ihre Welt und auch Diät und bla und war dann irgendwie total begeistert, dass ich das da überhaupt drüber nachdenke und hat mir dann so einen Topf gekocht. So ein riesiger Topf, wir waren extra einkaufen und ich sollte quasi mich ja dann eigentlich die nächsten Tage nur von dieser Suppe auch ernähren und habe ich dann auch auf jeden Fall gemacht und ich weiß, dass ich meiner Mutter damals dann gesagt hatte, sie soll Vorher-Nachher-Bilder von mir machen. Also ich hatte mich super unwohl in meinem Körper gefühlt. Ich habe relativ schnell große Brüste bekommen. Also mit 12 hatte ich schon viel größere Brüste als alle anderen in meiner Klasse und Umgebung, was mir super unangenehm war. Ich sah halt sehr schnell sehr weiblich aus. Und das war auf jeden Fall auch ein Problem. Ich glaube, ich habe es im Podcast schon mal erzählt. Ich habe mir die abgebunden am Anfang auch. Und das war auf jeden Fall ein Problem und hatte dann meine Mutter eben gebeten. Wir haben keine Bikinis gepasst. Da sind wir wieder beim Thema Bikinis. Dann hatte sie gebeten, mich in einem Bikini zu fotografieren, damit ich in ein paar Wochen einen Unterschied sehen kann. Und als meine Mutter Bilder von mir im Bikini gemacht hat, war ich so schockiert, wie ich aussehe. Der Bikini hat auch null gepasst. Es war für meinen Körper voll das Falsche. Katastrophales Modell. Ich glaube, es war ein Modell sogar von meiner Mutter, die einen ganz anderen Bodytype hat als ich, was dann sowieso nochmal doppelt scheiße aussah. Und meine Mutter, obwohl die nie irgendwie zu mir gesagt hat, du bist zu dick oder hat sie wirklich nie gemacht. Ich hatte bei ihr nie ein schlechtes Gefühl. Aber selbst die hat halt gesagt dann, ja, also wenn du abnehmen willst, ja, dann diese Röllchen, die kriegt man halt dann so und so weg. Also es, meine Mutter war ihr eigenes Aussehen auch immer so extrem wichtig. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, was viele, viele Frauen oder warum viele Frauen auch so damit in Berührung kommen, weil die eigene Mutter schon Diäten macht oder sehr darauf bedacht ist, was sie isst, wie sie isst.
Ja, das sind ja teilweise irgendwie ganz normale Kommentare, sag ich mal. Ja. Normal, weil wir sie so gewohnt sind, dass man irgendwie isst mit einer Frau, die jetzt wahrscheinlich über 50 ist schon, ne?
Ja.
Die erste Generation an Diäterin war. Keine Ahnung, was das Wort ist. Und dann isst du mit denen und dann sagst du so, oh, magst du noch eine Portion? Nee, also sonst wird's wirklich ein bisschen viel. Ich habe heute schon eine Tafel Schokolade gegessen. Oder irgendwie so eine, also es wird irgendwie so darüber geredet, so ganz offen, dass man das Essen so reduzieren muss, damit man nicht zunimmt.
Ja, oder heute, Abend kann ich nichts essen, weil ich habe heute Mittag schon, habe ich ja das und das gegessen. Ja, ja.
Oder so, ach, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich habe die letzten Tage schon viel gegessen. Mhm. Also so, ne, ganz normal wird darüber gesprochen. Und das
und Wagen.
Wagen, oh ja. Hm. Und das ist mir jetzt nochmal krasser aufgefallen, seitdem ich Mutter bin und auch krass darauf achte, wie ich vor meinem Kind spreche, um sowas eben nicht weiterzugeben, wie Leute um mich rumsprechen, die eben über 50 sind, das ist ganz oft so, ne?
Mhm.
Dass du dann so kleine Kommentare hörst und die denken sich gar nichts dabei.
Jetzt kommt Werbung.
Wir kommen zu unserem heutigen Werbepartner und das ist Coro.
Bei Coro Drogerie findet ihr super viele qualitativ hochwertige Lebensmittel, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmuse und vieles mehr. Und die sind auch noch richtig preiswert. Wie machen die das, Notoya?
Wie machen die das? Das fragt ihr euch wahrscheinlich auch. Punkt 1 sind vor allem die effizienten Großpackungen. Das bedeutet nicht nur weniger Verpackungsmüll, was ja einfach geil ist für alle. Nicht nur für die Umwelt, sondern auch für den Müllhaushalt zu Hause.
Und natürlich können Coro dafür auch bessere Preise anbieten, weil sie direkt vom Großhändler sozusagen das weitergeben an den Endkonsumenten. Und sie suchen immer wieder neue, individuelle und ungewöhnliche Lösungen, um das alles viel transparenter zu machen. Und deswegen lieben wir Coro.
Wir lieben Coro und vor allem liebe ich Coro für die Bio-Nut Buttercup Salted Peanut.
Oh, du musst das schon so schwierig aussprechen. Leute, Leila, das sind, du musst dir vorstellen, also, das ist so eine knackige Hülle, ja? Wie so ein kleiner Cup aus Zartbitterschokolade. Jetzt muss ich kurz schlucken. Da drin ist ein softer Kern aus Erdnussbutter. Ist alles Bio-Qualität, ist super lecker. Und sogar vegan. Das wusste ich persönlich gar nicht, sehe ich aber gerade. Das ist übrigens auch praktisch für unterwegs. Ich leide ja gerade, wenn ich unterwegs bin und sehr gestresst bin, weil ich zwei sehr anspruchsvolle Menschen mit mir dabei habe, leide ich oft an so Unterzuckerung und muss so ganz schnell irgendwie was in den Schnabel reinfahren. Und dafür hat Koro geile Snacks. Da kann man sich übrigens auch so ganze Boxen nur mit Snacks bestellen.
Aber ganz ehrlich, so ein Cup hat ja auch die perfekte Größe. Ne? Die kannst du einfach einmal in den Mund reinschieben.
Du, sind 13
niemand
Gramm.
Hat's gesehen.
Nee, niemand hat's gesehen.
Und dann kaufst du da heimlich dran.
Ja, genau. Also, und das ist ja auch ganz
Happen,
weich.
Oder?
Das ist das Einhappen, das ist ganz weich. Und Kinder kriegen das gar nicht mit.
Also ich liebe ja so Nüsse. Und ich liebe ja auch vor allem Nüsse, die besonders gewürzt sind. Egal, ob das jetzt so Wasabi ist oder was eher, sag ich mal, simpleres wie Salz und Pfeffer. Ich mag das voll gerne. Und es gibt bei Koro so Cashewkerne, die mit Chili gewürzt sind. Und das Krasse ist einfach, so, was denkst du, was so ein halbes Kilo Cashewkerne kostet, wenn du es im Supermarkt kaufst, ne?
Ein halbes
Hier
Kilo?
Kostet einfach,
bestimmt 20 Euro oder so. 25?
Hier kosten halt 500 Gramm Cashewkerne mit Chili, 12,50 Euro. Und das finde ich ist ein Preis-Leistungs-Verhältnis, da kann ich mir gerne, gut und gerne so eine halbe Packung reinziehen, ohne dass ich mir denke, dass ich mich damit verschulde. Und deswegen, also ich liebe einfach diese gewürzten, ich habe bei Koro auch noch nie eine eklige Gewürzmischung auf Nüssen gehabt oder so. Irgendwie hat mich alles immer überzeugt bei denen. Und natürlich auch ohne Geschmacksverstärker, was ich auch immer ganz gut finde. Und ja, deswegen, also schaut euch auf jeden Fall mal diese Nussmischung oder Gewürznusspackung an. Super geil, auch so abends vom Fernseher, einfach um noch was wegzusnacken.
Ja, vor allem, das ist dann praktisch, weil die Packung, die wird nicht so schnell leer und da hat man dann das Gefühl, nicht so viel gegessen zu haben, weißt du? Wenn man dann so eine Kilo-Tüte vor sich hat. Übrigens auch großartig für Müsli-Fans. Gerade wir zu Hause mit den kleinen Menschen haben hier eine richtige Müsli-Festival jeden Morgen. Und da gibt's bei Koro mega geile Optionen, weil es einfach diese großen Säcke sind, zum Beispiel so gefriergetrocknete Erdbeerscheiben sind ja hardcore im Rennen. Wenn man so kleine Packen aber immer kauft, das ist super teuer und man hat sehr viel Müll, da seid ihr bei Koro richtig.
Wir haben natürlich auch einen Code für euch mit dem Code VIBERS. Alles groß geschrieben. Spart ihr 5% bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Das ist geil. Einzulösen auf korodrogerie.de, koro-shop.at oder koro-shop.ch. Und alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Oder so. Nee, jetzt esse ich nichts mehr, weil sonst habe ich einen ganz dicken Bauch. Also so ganz normal, jeden Tag sagen die das 100 Mal. Und klar, wenn du mit solchen Menschen aufwächst, dann ist das so internalisiert irgendwie in dir drin. Dass du weißt, ah ja, okay, nee, jetzt muss ich aufpassen, jetzt habe ich mir 3 Tage gegönnt oder nach Weihnachten oder so, ne? So, jetzt habe ich mir 3 Tage gegönnt, jetzt muss ich mich erstmal 3 Tage so wirklich foltern.
Gut, ein bisschen habe ich das, also ich meine, es ist normal, sich selbst zu zügeln, wenn man das Gefühl hat, man hat es übertrieben. Das ist ja nicht nur auf Essen zu betrachten, sondern auf alles andere. Da bin ich jetzt zum Beispiel nicht so streng. Ich bin aber sehr streng, was Kommentare angeht.
Genau, das meine ich ja, ne? Diese Art, wie man darüber redet. Du, ich achte auch darauf, dass ich jeden Tag, dass ich am Ende vom Tag so ungefähr das Gleiche gegessen habe, was ich sonst essen sollte, ne? Ja. Also, dass ich nicht zu wenig esse und nicht zu viel. Warum, können wir ja gerne auch später auch drüber reden.
Ja.
Aber dass ich die ganze Zeit darüber reden würde, das würde ich mir so krass verbieten, vor allem vor Kindern.
Ja, Gewicht und ist es zu viel oder zu wenig, das ist auf jeden Fall sehr sensibel. Und was ich auch bis heute mit mir rumtrage, sind zum Beispiel so Kommentare wie, dir schmeckt's. Also man sieht, dir schmeckt's. Oder, also das war bei mir oft so, dass wenn ich, oder bei meiner ganzen Familie eigentlich so, wenn man nach Hause gekommen ist oder also zum Beispiel an Weihnachten, dann hieß es entweder, oh, du siehst aber nicht gut aus oder oh, dir schmeckt's wohl oder ach, du siehst toll aus, hast du abgenommen? Also es ist ganz eng beieinander, dieses ah, du siehst toll aus, hast du abgenommen? Und das war auch so, dass du das halt sofort lernst, aha, ich sehe toll aus, weil ich habe abgenommen.
Ja,
ich will, dass
ich
immer
weniger bin.
Ich bin weniger.
Dann bin ich irgendwie eine bessere Frau.
Ich bin attraktiver auch, ne?
Voll. Ja. Das ist auch sowas, was ich total so drin hatte irgendwie. Super früh auch.
Und ich möchte aber in dem Zusammenhang, weil in meinem Fall war es halt so 13, 14, ich möchte in dem Zusammenhang unbedingt schon die Popkultur mit ins Spiel nehmen. Mhm. Denn die sozialen Medien und so gab es natürlich noch nicht. Die Idole, jeder hatte seine Idole und die Idole, die man halt nun mal gesehen hat in der Zeit, weibliche Idole, haben einem ganz bestimmten Muster entsprochen. Und ich würde dir gern einen O-Ton von Aminata Belli vorspielen. Die habe ich einfach gefragt vor ein paar Tagen, ob sie mir eine Anekdote erzählen kann. Ich habe ihr erzählt, dass wir über Essstörungen sprechen. Ich habe sie gefragt, ob sie irgendwie einen Gedanken hat, wenn sie an ihr eigenes Aufwachsen denkt, in Bezug auf Popkultur, Essen, Diät, Aussehen. Das ist, was Aminata sagt.
Hallo, ich bin Aminata Belli. Ich bin 1992 geboren. Sprich, meine Idole in der Jugend waren auf jeden Fall sehr, sehr dünn. Und ich dachte auch in meiner Jugend, dass das Nonplusultra ist. Ich habe mir zum Beispiel viele Leute, vor allem so Nicole Richie zum Beispiel, ausgeschnitten aus Magazinen und in meinen Kleiderschrank gehangen, als Erinnerung, dass ich so aussehen will. Und rückblickend finde ich das sehr, sehr krass und auch sehr, sehr gefährlich. Und es tut mir auch leid. Ich weiß aber, dass gerade das Bild der Frau in den Medien zu dieser Zeit nicht anders war und dass man ja vor allem in dem Alter so beeinflussbar ist, dass ich vielleicht auch hätte gar nichts anderes machen können. Jedenfalls bin ich froh, dass es heutzutage andere Bilder, unterschiedliche Bilder und Repräsentationen gibt von Menschen. Nichtsdestotrotz glaube ich, weil man so oft sagt, dass unsere Generation dieses Dünnsein so verinnerlicht hat, dass jetzt zu der Zeit, in der wir in den sozialen Medien leben, dass es jetzt vielleicht sogar noch schlimmer ist als früher. Ich kann das gar nicht einschätzen und ich weiß nicht, wie Jugendliche das heute wahrnehmen und ob die das überhaupt richtig irgendwie reflektieren können. Aber so, wo der Trend, sag ich mal, jetzt auch wieder hingeht mit Aussehen und gerade was Körper betrifft, denke ich mir, what the fuck, eigentlich machen wir gerade alles wieder von vorn und von neu und ich habe das Gefühl, dass vor allem Frauen niemals wirklich befreit sein werden von den eigenen Gedanken, aber auch gesellschaftlichen Forderungen, was unsere Körper angeht.
Mic drop.
Krass, vielen Dank an Aminata für den O-Ton. Kann ich absolut so unterschreiben. Wir reden ja immer wieder gerade über Y2K und ne, die 2000er, dass sich das alles wiederholt.
Deswegen hasse ich das alles so, glaube
ja,
ich.
Ja, und es ist tatsächlich so, dass sich auch dort sehr viel wiederholt. Und jetzt aktuell der Trend von sehr vielen Promis, dass sie dann auch wieder schlanker werden, obwohl sie ja vor ein paar Jahren noch ihre Kurven gefeiert haben.
Kim Kardashian oder allgemein Kardashian, super Beispiel.
Dass in Hollywood sehr viel Diabetes-Medikamente verabreicht werden, damit Leute schlank werden. Ja. Ist auch kein Geheimnis, ne, dass das gerade voll aktuell ist. Auch, dass wir uns wieder von sehr vielen kurvigen Models auf den Laufstegen verabschiedet haben, die letzten Jahre, finde ich, ist eine Entwicklung, die absolut bedenklich ist.
Ja.
Weil ich dachte wirklich, jetzt fängt es an, sich ein bisschen zu ändern. Und jetzt auf einmal, wo sind die alle?
Nee, jede Brand hat einmal eine auf den Laufsteg geschickt, bestenfalls auch noch nicht weiß und dann war's das auch. Dann hat man so sein Soll getan.
Das ist echt super krass und das macht mir auch wirklich Sorgen, also was die Generation angeht. Weil klar, wir hatten das alles in den 2000ern, aber wir haben ja jetzt irgendwie doch mehr Wissen, habe ich das Gefühl, und mehr Zugang. Wir haben schnelleres Internet als in den 2000ern. Wir müssen uns nicht mehr über das Modem einloggen, um zu sehen, was Britney Spears gerade treibt. Und irgendwie sollten wir doch dann auch weiter sein. Und das frage ich mich manchmal, ob wir das wirklich sind, popkulturmäßig, was dieses Thema betrifft.
Also ich habe da so zwei, ich sehe das so aus Ich sehe das aus zwei Blickwinkeln. Das eine ist, ich finde, dass Social Media wirklich eine tolle Welt aufmacht für Menschen, die nicht Gesellschaftsnorm sind. die haben die Möglichkeit, repräsentiert zu werden, sich selbst zu repräsentieren, die auch niemanden, keine Plattform brauchen, sondern das einfach selber tun und sehr viele Follower haben und sehr viel Anerkennung auch bekommen, wo sich viele junge Frauen vielleicht auch endlich gesehen fühlen. Auf der anderen Seite bewegt jeder sich in seiner eigenen Bubble. Und ich glaube leider schon, dass Frauen, die zum Beispiel sehr schlank sind, weniger Menschen folgen, die vielleicht 3, 4, 5 Konfektionsgrößen mehr haben. Ich glaube, jeder bewegt sich so in seiner eigenen Bubble. Das ist bis zu einem Stück weit normal. Ich sehe das aber deswegen so ein bisschen schwierig, weil die Trends viel schneller sind. Also damals waren es klar die 90er, die 2000er, 80er. Also teilweise waren Trends halt einfach jahrelang da. Man hatte zumindest ein paar Monate, ein paar Jahre, vielleicht sogar Zeit, sich in irgendeinem 60 zu hungern. Ich habe aber das Gefühl, dass die Trends mittlerweile so schnell da sind und auch neue Profile, neue Stars, neue Influencer einfach so schnell da sind, dass diese Veränderung auch viel schneller da sein muss. Mhm. Und das finde ich so ein bisschen, weil die Möglichkeiten ja auch da sind. Du konntest dir halt früher nicht einfach schnell größere Lippen spritzen oder schnell deinen Arsch größer machen oder Fett absaugen. Das war einfach auch finanziell was ganz anderes als heutzutage.
Ja, und trotzdem haben Leute immer Mittel und Wege gefunden, wie sie da irgendwie mit den Trends so halbwegs mithalten könnten.
Ja.
Also haben dann irgendwie, keine Ahnung, aber es ist eine zugänglicher. Pumpe geholt für die Lippen. Oder?
Aber es ist viel zugänglicher für eine viel, viel größere Masse.
Ja, total. Ja.
Ey, ich wollte, weil wir über Popkultur reden, eine der ersten, also es gibt mehrere Personen, die mich, was meine Idole angeht, krass beeinflusst haben. Einmal Britney Spears, Christina Aguilera, also die beiden.
Ich habe auch sofort an Christina Aguilera gedacht, bauchfrei.
Ich war Team Britney, dann war es aber so, dass Christina kam und auf einmal Dirty war und ich war natürlich auch Dirty mit 14, klar, was sonst. Klar. Und da das anfing, dass ich das so geil fand, wie die aussah, und die Klamotten auch so geil. Ich erinnere an diese Lederpants, die hatte so mit so Cutouts und so einen ganz kleinen Slip an und die war auf so einem Boxring und hat dann heftigst getanzt. Ich habe mir damals, ich habe es glaube ich sogar schon mal erzählt, eine CD-ROM für einen Computer gekauft, für meinen PC, um ihre Choreografie nachzutanzen. Hatte dann versucht, mir Klamotten zu kaufen, die ähnlich aussehen und habe dann gemerkt, bei mir sieht das irgendwie ganz anders aus. Ich meine, ich war halt schon immer eher bisschen rundlicher, sag ich mal, weicher auf jeden Fall. Ich war nie androgyn auch. Mir hat alles anders ausgesehen. Und da fing das an, dass ich dachte, fuck, irgendwas stimmt in meinem Körper nicht. Weil ich muss ja eigentlich so aussehen und nicht anders. Und dann kam Bridget Jones. Mhm. Und das war für mich ganz, ganz, also ich habe den Film total geliebt, aber es war gleichzeitig auch ganz schlimm für mich, weil ich hatte ungefähr den Körper von Bridget Jones, nur größere Brüste. Mhm. Und alles, was in diesem Film kommuniziert wurde, war, sie ist zu fett.
Ja. Und sie versucht, die Liebe ihres Lebens zu finden, und obwohl sie fett ist.
Ja. Obwohl sie, und ach, sie ist bemitleidenswert, die weint dann und ist aufgequollen und sie ist einfach, und alle anderen sehen auch, dass sie chubby ist, auch ihre Eltern und so. Und ich sehe die an und denke mir so, die ist sogar ein bisschen schlanker als ich, glaube ich.
Ja, boah. Heftig.
Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst, dass ich dick bin. Aber auf einmal war ich dick.
Ja.
Und es war negativ konnotiert. Also ich hätte ja auch dick sein können, es ist ja nichts Schlimmes dabei, aber es war negativ behaftet. Und ich wusste sofort, jedes Gramm Fett an mir ist, das ist mein Feind.
Naja, die Medien haben natürlich krass viel damit zu tun, dass wir diese ganzen Sachen internalisiert haben in diesen Jahren, weil das auch so die Jahre waren, wo die Medien mal wieder rausgefunden haben, wie krass lukrativ es ist, schlecht über Frauen zu sprechen, Frauen permanent zu bewerten, Frauen zu kommentieren, Körper zu kommentieren und gefühlt jede Schlagzeile in der Yellow Press in diesen Jahrgängen war ja auf jeden Fall so, guck mal, die hat Zellulite, die hat zugenommen, die hat sich gehen lassen. Habt ihr die schon gesehen? Sie hat sich versucht zu verstecken, aber irgendein Paparazzi hat ein Foto von ihr erwischt, wie sie total schlimm und aufgequollen aussieht. Und dann halt zwei Seiten weiter, hier, die neue Weizengras-Diät. Und das ist natürlich heftig, ne? Das
hat nichts so gegen krass. Weizengras, das nehme ich für Haarwachstum.
Okay, alles klar. Aber wenn du das halt dann die ganze Zeit siehst, ne, dann denkst du dir als Konsument oder Konsumentin, Es ist okay, Körper zu kommentieren. Und das ist der erste Schritt, finde ich, in diese Gesellschaft, die sich so krass darum kümmert, ne, was andere Frauen tragen, wie ihr Körper aussieht, ob sie jetzt irgendwas tragen können oder nicht, indem du dieses Kommentieren so salonfähig machst.
Mhm.
Und gerade die Generation unserer Mütter, finde ich.
Und alle lachen darüber.
Alle lachen darüber. Ja. Also die Generation unserer Mütter, da war das teilweise ganz normal, dass man im Vorbeigehen gesagt hat, also das ist aber sehr mutig, dass sie das trägt. Oder
boah, die traut sich was.
Die traut sich was. Oder da, das würde ich aber hier nicht tragen. So, ne? Ist doch scheißegal, so, keine Ahnung, guck woanders hin, wenn es dir nicht gefällt. Aber wenn man halt so aufwächst, dann denkt man, das ist normal. Das ist normal, dass man permanent weibliche Frauenkörper, also Frauenkörper kommentiert. Und bei Männern hast du das eben einfach nicht. Du sagst nicht so, oh, der Schlips, der passt aber nicht zu den Schuhen heute. Mhm. Weißt du, also du hast es einfach nicht. Und das ist so ein ganz krasses Frauending. Und die Medien haben das super ausgeschlachtet mit den neuen weiblichen Popstars, die da rausgekommen sind zu dem Zeitpunkt.
Oh mein Gott, disgusting, she gained weight.
Ja, so. Und das ist halt einfach heftig.
Ja.
Ich möchte aber trotzdem nochmal so auf das Thema Essstörung zurückkommen.
Ja, gerne.
Mhm. Weil wir können das ja mal so ein bisschen definieren.
Ja, gerne. Hier so ein tolles Briefing. Nicht gerne, aber ihr wisst, was ich damit meine.
Also die Definition von Essstörung ist vor allem eine Auffälligkeit, was das Essverhalten betrifft. Und das kann natürlich in der Kombination mit vielen verschiedenen psychischen oder medizinischen Erkrankungen sein. Und generell geht es darum, dass zum Beispiel restriktives Essverhalten instrumentell eingesetzt wird, um Gewicht und Figur zu beeinflussen. Und durch Hungern, Essanfälle oder Erbrechen emotionale Zustände verändert werden.
Mhm.
Und das sind jetzt natürlich, das ist jetzt so ein Oberbegriff, das kommt jetzt von Springer-Medizin. Es gibt super viele verschiedene Essstörungen, es ist wie so ein Spektrum auch, ne? Es gibt Leute, die Magersucht haben und wirklich gar nichts essen, irgendwie über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und dann gibt es Menschen, die eben Magersucht haben und zeitweise nicht essen.
Oder sehr, sehr wenig essen.
Genau.
Ja.
Oder nur Diätsachen essen. Also es ist ein Spektrum. Und wir wollen dann natürlich auch Raum schaffen für alle Formen davon und für alle Betroffene.
Und Essstörung,
das ist so der Oberbegriff.
Und Essstörung, ganz wichtig, weil ich finde, das wird ganz oft damit verbunden, bedeutet nicht, es ist eine sehr, sehr dünne Person,
die
hat eine Essstörung, sondern die Person kann jedes Gewicht eigentlich haben und trotzdem an einer Essstörung leiden. Es geht halt in, wie du gerade schon sagst, in beide Richtungen. Also egal, ob man wie so Anfälle hat und besonders viel isst oder sich erbricht. Ich weiß noch, dass ich ein Mädchen in der Klasse hatte, die darunter sehr gelitten hat, dass ihr quasi auch immer, also jetzt hatte sie schon diese Essstörung, was ja schon schlimm genug war, und wurde da noch für gehänselt, zu sagen, du hast sogar eine Essstörung, guck dich mal an.
Oh, heftig.
So wie du aussiehst, dann machst du deine Essstörung, glaube ich, nicht richtig.
Ja.
Also das ist einfach sehr, sehr gemein. Ich glaube, dass eben so eine Essstörung, es ist irgendwie ein Hilferuf. Also es ist im Prinzip, wie du gerade schon sagst, deine emotionale Verfassung in irgendeiner Form zu ändern. Ich habe viel meine Freundinnen gefragt, wie sie das so angefangen hat. Keine einzige hat mir erzählt, dass sie angefangen haben mit was auch immer, weil es nur ums Gewicht ging.
Mhm.
Also die meisten haben mir erzählt, ja, die Eltern haben sich getrennt oder Beziehungen zerbrochen oder allgemein psychische Probleme und so. Und das kommt oft Hand in Hand. Ich würde nicht sagen unbedingt wie in meinem Fall, weil ich wollte auf jeden Fall dünner sein, aber ich war ja nie dünn. Also ich habe das dann auch irgendwann aufgegeben, als es mir mental besser ging. Und das war für mich eher, diese Essstörung war für mich eher ein Werkzeug der Kontrolle.
Mhm.
Also es ging bei mir nicht unbedingt darum, ich muss jetzt ganz schnell 10 Kilo abnehmen, sondern ich wusste halt, aha, über mich wird sowieso gesagt, die ist ein bisschen chubby und so. Was ich nicht mal war. Also weißt du, ich muss mich da selber, es ist ja auch egal, ob es so war oder nicht, aber ich war es halt auch einfach nicht. Also Punkt. Ich hatte halt eine Konfektion, vielleicht eine 38 oder so. Und trotzdem wurde halt dann immer das kommentiert und so. Und ich habe irgendwann angefangen, weil ich mich nicht anders wehren konnte gegen meinen Stiefvater damals, ich hatte kein Mittel gegen den. Nichts. Ich hatte nichts in der Hand, weil ich immer den Kürzeren gezogen habe auf allen Ebenen. Und es war meine einzige Waffe, quasi diese Waffe gegen mich selbst zu richten. Und ich war nie der Typ, mich selbst irgendwie zu verletzen mit Gegenständen. Ich hatte da viel zu viel Angst vor. Hätte ich länger gesucht, hätte ich mir vielleicht auch was anderes gesucht, um mich irgendwie zu schaden. Aber für mich war das mit dem Essen hervorragend. Der hat das auch noch gekocht. Und mir wurde ja sowieso immer gesagt, ich esse zu viel. Und dann habe ich extra viel gegessen, dass sein Essen quasi weniger wird. Ich nehme dieses Essen und ich kotze alles aus. Mhm. Das war meine Waffe. Krass. Wenn alles raus war und ich kenne mich nicht, wie gesagt, wir haben diese Triggerwarnung ausgesprochen. Mhm. Ja, ich habe erst aufgehört, wenn ich wirklich nichts mehr gesehen habe. Mhm. Also wenn wirklich das letzte Korn aus mir raus war, dann habe ich mich gut gefühlt. Mhm. Aber ich habe mich also leichter gefühlt, aber auch leichter im Kopf. Also es war nicht nur leichter vom Körper, sondern auch im Kopf.
Ja. Ich glaube auch wirklich, dass die Anfänge ganz unterschiedlich sind.
Komplett.
Ja. Ich glaube, dass wenn wir in einer Gesellschaft aufwachsen, wo Diäten, Diet Culture selbstverständlich ist oder sind, dann haben wir viel mehr Zugang zu diesen Themen und viel mehr Zugang dazu, was müssen wir machen, um unsere Ernährung zu reduzieren oder weißt du so, man weiß einfach so, ah ja, okay, guck mal, die hat schon eine Diät gemacht, da hat sie nur nach Sonnenuntergang einen Toast gegessen. Mhm. So, ne? Also du hast diese Sachen so schon drin und das sind ja wie so Anleitungen eigentlich, wie man in der Essstörung startet, sage ich mal. Und bei mir hat das auch tatsächlich angefangen mit so einem Kontrollding. Mhm. Ich bin ja super früh ausgezogen mit meinen Eltern, so mit 14. Und dann bin ich irgendwann ins betreute Wohnen gekommen. Und da ging es mir auf jeden Fall nicht so gut. Mhm. Und da wurde ich sehr intensiv kontrolliert, während ich halt vorher so mein eigenes Ding gemacht habe, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe und mir einfach nichts sagen lassen habe, hatte ich dort so ganz krasse Regeln.
Boah, das stelle ich mir furchtbar vor mit 14. Ja. Ey.
Und damit kam ich gar nicht klar. Ich hatte eigentlich einen super stabilen Freundeskreis auch und konnte meine Freunde nicht mehr sehen dadurch und hatte nur noch die anderen Leute, die dort auch im betreuten Wohnen waren. Und es war voll schwer für mich. Mhm. Und am Anfang wurde mir so eine Perspektive aufgezeigt, die dann eben auch nicht eingetreten ist. Und es war alles so ein bisschen heftig. Dann kam noch hinzu, so, ich habe einfach Abmahnungen bekommen, jedes Mal, wenn ich mir ein Piercing gestochen habe oder ein Tattoo oder sonst irgendwas. Und ich habe das damals, war das schon ganz schlimm für mich. So, ich war so, das ist mein Körper und ihr dürft mir nicht verbieten, dass ich mir ein Piercing steche. Ihr dürft mich nicht bestrafen dafür, dass ich mir ein Piercing steche. Wenn ich jetzt sage, ich will hier ein Lippenpiercing, dann steche ich mir das jetzt und ihr habt mir das nicht zu verbieten. Wieso könnt ihr über meinen Körper entscheiden? Ne? Mhm. Ich habe eine Hormonspirale eingesetzt bekommen, die ich nicht haben wollte.
Das finde ich immer noch so krass, diese Geschichte.
Ich habe einfach so wirklich so ganz viele Sachen, wo ich einfach keine Kontrolle über meinen Körper hatte. Und das war dann so mein Ding. Ich habe einfach nichts mehr gegessen. Hinzu kommt natürlich noch, du hast halt irgendwie 35 Euro Essensgeld die Woche. Und wenn du halt aber auch was anderes kaufen willst, wie Zigaretten oder so, dann reicht das halt nicht. Und dann habe ich halt echt so, wir haben dann Belege gesammelt im Supermarkt von anderen Einkäufen, haben die abgegeben, uns das Geld geholt und davon irgendwie Kippen geholt oder so. Und das war halt dann mein Lifestyle.
So. Wie schlau man zu dem Zeitpunkt ist, ne?
Es ist so krass, dass eine meiner besten Freundinnen, die habe ich letztens in Paris besucht, die war so einkaufen und sie meinte, sie denkt immer noch nach jedem Einkauf, denkt sie immer noch darüber nach, ob das eine Quittung ist, die sie mir geben kann.
Oh, geil.
Also, oder vielleicht nicht nach jedem, aber sie denkt da halt oft immer noch dran, weil alle meine Freundinnen mir damals halt ihre Quittung gegeben haben, damit ich halt mein Essensgeld bekomme. Und genau, das war halt echt so mein Ding, so ich hole mir das jetzt wieder zurück. Und gleichzeitig habe ich aber auch super weite Sachen dann nur getragen und habe das halt auch nicht so gezeigt, tatsächlich. Und ich wurde auch irgendwann darauf angesprochen von so einer Betreuerin.
Dass du immer weniger wurdest.
Genau. Mhm. Und das war für mich auf jeden Fall krass bestärkend, muss ich sagen.
Ja,
das war so richtig,
für mich
so,
war es auch immer so.
Ja, okay, jetzt sieht man es, obwohl ich nur so Schlabbersachen anhabe. Und dann war ich auch so, nee, das liegt daran, weil ich jetzt hier diese Hosen, die habe ich mir dann immer 3 Nummern größer gekauft. Mhm. Diese, weißt du, ich habe mir Röhrenjeans gekauft und dann 3 Nummern größer und dann waren die wie so Skater-Röhrenjeans.
Ja, ja, okay. Ja. Ja, so die Macht cool über den eigenen Körper zu haben und das so zu spüren, ne?
Genau.
Ja.
Und das ist dann natürlich irgendwann war es halt nicht mehr so eine Protestaktion, sag ich mal, sondern irgendwann war es dann so, oh wow, ich habe, glaube ich, eine Essstörung jetzt. Mhm. Weil wenn man das einmal so anfängt, dann ist es eben auch so, wenn du längere Zeit sehr wenig isst und danach wieder normal isst, dann nimmst du sehr viel zu. Dann merkst du so, oh, ich nehme zu, ich will aber gar nicht zunehmen, dann nimmst du wieder ab. Und dann bist du halt in so einem Ding, in so einem Höllenfeuer gefangen, was Nahrungsaufnahme, Körperwahrnehmung und so weiter angeht, aus der du nicht so leicht wieder rauskommst. Mhm. Gerade auch, wenn du eh schon mentale Probleme hast und was man einfach hat, wenn man mit 14 auszieht und im betreuten Wohnen wohnt und
ja,
aus seinem Umfeld gerissen wird und keine Ahnung was. Und genau, das ging dann irgendwann auch über in Bulimie tatsächlich.
Mhm.
Und das hat dann erst aufgehört, als ich Au-pair gemacht habe, weil da wurde ich dann einmal von meinem Kind erwischt beim Kotzen. Und das war dann so, okay, ich glaube, jetzt richtig Kacke. Weil was soll ich dem Kind sagen? Mhm. Ja, du, ich habe mir gerade richtig schön 20 Nutella-Brote gegeben und jetzt sitze ich hier über der Toilette und kotze, bis alles raus ist.
Mhm.
So, und also, aber es, ich habe nie irgendwie dann auch wieder so einen komplett normalen Umgang mit Essen gehabt, sodass ich gar nicht darüber nachdenken muss, was ich esse. Was natürlich auch geil ist, wenn man so einen Job wählt wie ich damals, dass ich meinte, ja, ich muss jetzt hier irgendwie modeln.
Vor allem Nacktmodeln, ja, direkt. Mhm.
Gut, also es gab halt nicht Sachen, die mir gepasst haben, sonst hätte ich auch angezogene Fotos gemacht früher. Aber deswegen, ja, keine Ahnung, es war auf jeden Fall auch nicht gesund, weil dann war ich ja eigentlich so, okay, ich hatte so meinen eigenen Bereich, ich habe irgendwie diese Kurven, was auch schon so bescheuert klingt, ne? Also da hatte ich auch maximal eine Größe 38, aber ich war halt wirklich, ich war damals curvy Model einfach. Das ist absurd einfach, wenn du dir die Fotos anschaust von mir. Ich habe Maße von irgendwie 95, 65, 95 gehabt, weißt du? Also eigentlich so super schlank.
Ja.
Und trotzdem war ich halt so ein curvy Model. Und dann kam aber dieser Moment eben, wo ich angefangen habe, Musikvideos zu machen, wo ich mit anderen Models zusammengearbeitet habe. Und das waren immer meine Horrorjobs tatsächlich, wo ich einfach mit schlanken Größe 34 Models zusammen einen Job machen musste. Und ich war immer die Dicke.
Mhm.
Und die hatten nie passende Sachen für mich. Die waren immer so, boah, ja, dann müssen wir mal gucken, ob wir jetzt was finden und so. Also es war immer so mega so aufwendig,
ja,
unangenehm.
Diese Kommunikation auch mit den Models. Ja, das ist bei uns übrigens bei Shootings, auch wenn wir vor allem mit so ganz, ganz großen Teams, also das Größte waren es irgendwie 15, aber es ist ein großes Shooting, war vorher immer, gab es ein Gespräch im Team, wo ich gesagt habe, auch mit der Fotografin Delia zusammen, wo quasi gesagt wird, die Körper, die ihr seht, die werden nicht kommentiert. Mhm. Also weil es gibt einfach, gerade wenn man Fotos macht von Models, dann vergisst man ja auch manchmal, dass die Models auch ein Gehirn haben und auch irgendwie mitdenken oder mithören können und sagt dann so automatisch wie, oh, das sieht sehr unvorteilhaft aus.
Mhm.
Oder, das können wir nicht nehmen. Und die Person, die vor der Kamera steht, denkt sich, okay.
Ja,
und gerade wenn man halt da in der Unterhose steht dann und sich eh schon vor so einem großen Team nackt macht, dann ist es scheiße. Und man hört das ja auch immer wieder von, gerade von weiblichen Models, was das teilweise für fürchterliche Situationen sind, sich da auszuziehen und kommentiert zu werden. Und
es ist wirklich schlimm. Und es war damals nicht besser als heute, kann ich sagen. Das hat mir absolut nicht geholfen.
Mhm.
Also, dass ich wirklich wenig über Essen nachdenke, das ist tatsächlich erst, seitdem ich Mutter bin. Und das ist absurd, weil man natürlich auch an den Fotos sieht, ich habe auch abgenommen irgendwie, nachdem ich Mutter wurde. Das hatte nichts damit zu tun, dass ich irgendwie eine Essstörung habe oder hatte. Es hatte vor allem mit so einer körperlichen Veränderung zu tun. Ich habe einfach super viel so Babyspeck verloren. Mhm. Also, was blöd klingt, aber ich habe einfach ich habe einfach in der Schwangerschaft anscheinend sehr viel Fettreserven verloren und sehe jetzt halt einfach anders aus, auch im Gesicht. Und das hat jetzt nichts mit irgendwas zu tun. Aber es ist halt schon so, ich finde, wenn du einmal über einen längeren Zeitraum dein Essen so krass kontrolliert hast und auch so Kalorien zählen und so gehört für mich auch dazu, dann wirst du das schwer wieder los. Du kommst sehr selten wieder an den Punkt, wo du gar nicht darüber nachdenkst.
Mhm.
Und ich meine, auch nach diesen Essstörungen, die ich hatte, hatte ich Phasen, wo ich dann eben nur vegan, sojafrei, glutenfrei gegessen habe. Dann habe ich mal wochenlang nur irgendwie Bananen gegessen, weil das gerade alle irgendwie auf Instagram gemacht haben, die Kraftsport gemacht haben. Also ich habe wirklich so auch so jeden Essenstrend dann so mitgenommen und dachte auch so, ja, okay, wenn ich nur das richtige Essen finde, dann geht's mir besser, weil ich auch so eine Autoimmunkrankheit habe. Und habe super viel ausprobiert, wo ich mir im Nachhinein denke, es war irgendwie auch nicht so gesund.
Mhm.
Und das ist auch der Grund, warum ich nicht mehr vegan esse. Tatsächlich sind diese Essstörungen.
Aha.
Weil ich das Gefühl hatte, sobald ich irgendwas zu restriktiv mache und also mir irgendwas verbiete zu essen, aktiviert das irgendwas in meinem Gehirn, was ich schon kenne, was zu so einem komischen, unnatürlichen oder ungesunden Essverhalten führt, dass ich dann eben mal längere Zeit irgendwie nicht, also nicht das esse, was ich gerade brauche und dann wieder ganz viel von dem esse, was ich nicht brauche.
Mhm. Das ist ja im Prinzip, was man ganz schnell verlernt, dieses intuitive Essen.
Mhm.
Und ich glaube, auch sowas beginnt ganz früh in der Kindheit. Ich kann von mir aus sagen, dass ich, als dieser Stiefvater in mein Leben gekommen ist, gab es auf jeden Fall auf einmal nur noch Verbote. Und diese Verbote haben auch Essen betroffen.
Ich hoffe manchmal heimlich, dass er den Podcast hört.
Ja, mir ist das irgendwie scheißegal, muss ich sagen. Der ganze Mensch ist mir scheißegal. Aber zu dem Zeitpunkt fing es dann an, dass ich nicht nur nicht selbstständig an den Kühlschrank durfte. Also ich durfte nicht, wenn ich Hunger hatte, durfte ich nicht einfach sagen, cool, ich mach mir jetzt ein Brot.
Boah.
Sondern ich musste fragen. Lieber bla bla bla, darf ich mir ein Brot machen?
Krass.
Also richtig sick. Und Süßigkeiten waren
mein
natürlich...
Mein Kind darf jetzt schon alleine an den Kühlschrank.
Es ist total crazy.
Wie alt warst du damals?
12, würde ich sagen. Also im Prinzip zu einem Alter, wo eigentlich Kinder langsam dann ins Teenageralter kommen oder schon sind und dann junge Erwachsene werden und zur Selbstständigkeit erzogen werden, war es bei mir andersrum. Mhm, also ich durfte quasi ja irgendwie alles und auch.
Und dann auf einmal.
Und auf einmal durfte ich nichts mehr.
Boah.
Und beziehungsweise ich durfte schon Dinge, aber nur mit Fragen und dann auch in einer gewissen Form fragen. Also ich musste die Person so ansprechen, wie er sich das gewünscht habe. Lieber, darf ich bitte? Also es war wie bei so einer Audienz quasi immer, total Psycho.
Wow.
Und dann ist das passiert, was bei vielen Kindern passiert oder vielleicht fast allen, wenn du einem Kind sagst, es gibt Dinge, die darfst du auf gar keinen Fall, die erlaube ich dir auf gar keinen Fall und du darfst sie nicht haben und nicht sehen und dir nicht nehmen und ich verbiete dir das. Dann will das Kind genau das. Das ist ja, wenn du deinem Kind immer sagst, Schokolade ist hier verboten, ist gut, es gibt keinen Ketchup bei uns zu Hause. Was will das Kind, wenn es nicht zu Hause ist? Ketchup. So. Und ich habe auf einmal ein ganz komisches Verhältnis zu Essen gehabt, weil ich wusste ja, ich darf das nicht. Ich will das aber. Und dann fing das an, dass ich nach der Schule Schlecker, Gott hat dich selig, ich bin beim Taschengeld zu Schlecker gegangen und habe mir die Dinge, die ich essen wollte, aber nicht immer nur eins gekriegt habe. Das haben wir mit zum Beispiel so, kennst du diese American Chunk Cookies? Ich durfte immer nur einen haben. Auch wenn ich gefragt habe, ich durfte halt immer nur einen haben. Oder
dabei ist die Verzehrempfehlung eine Packung, wissen wir alle.
Ja, wir wissen, dass es so ist. Ich habe mir die halt reingestopft, die komplette Packung, auch wenn ich konnte schon nach 4 Keksen nicht mehr. Ich habe trotzdem auch um die Verpackungen natürlich nicht nach Hause nehmen zu müssen und keine Spuren zu hinterlassen. Ich habe das alles in mich reingestopft. Mhm. Wurde natürlich auch mehr. Ich habe an Gewicht zugenommen. War auf jeden Fall, in dieser Zeit habe ich das Gefühl für Hunger und intuitives Essen verloren und definitiv auch bis heute.
Mhm.
Also ich habe erst durch jetzt könnte man mir sagen, ja, Toja, das ist aber auch wieder eine Essstörung. Ich esse meistens erst so ab 12.
Mhm.
Einfach, weil ich merke, dass es mir gut tut. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Weil ich wusste nicht mehr, was sehr viele Jahre nicht mehr, wie es ist. Also, wann esse ich denn? Weil ich hab generell eigentlich mein ganzes Leben lang immer zu viel gegessen. Würde ich auch bis heute so mache ich esse immer die ganzen Packungen oder bestelle halt immer zu viel, weil ich halt gerne esse oder weil ich halt früher vielleicht dann das nicht haben durfte. Mhm. Und deswegen, ich bin erwachsen, ich kann machen, was ich will. Ich esse so viel, ich will. Und deswegen habe ich das verlernt. Ich bin nie richtig satt bis heute. Ich kann einfach wirklich essen, bis mir kotzübel ist. Ich kann das. Und ich kann immer essen. Es ist super selten, dass ich Hunger habe, weil ich halt einfach immer esse.
Mhm.
Und das hab ich irgendwann gemerkt, vor ein paar Monaten, dass das halt so nicht mehr sein kann. Ich habe gemerkt, ich muss Sport machen. Nicht, um mein Gewicht zu reduzieren, sondern mein Gefühl für meinen Körper zu bekommen.
Mhm.
Und
ja, das hilft echt.
Das hilft einfach, um auch die Bedürfnisse des Körpers zu spüren.
Ja.
ich habe angefangen, wieder Sport zu machen. Und ich habe durch dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Teilfasten oder so. Also ich esse halt, wie gesagt, mal, also es gibt keine Uhrzeit. Manchmal esse ich auch um 11, manchmal um 12, manchmal um 1. Aber durch das habe ich überhaupt wieder so ein Hungergefühl. Und bin fast erschrocken. Boah, krass, ich habe voll Hunger. Und dann macht natürlich Essen auch viel mehr Spaß, wenn du isst, weil du Hunger hast.
Ja, voll. Das habe ich auch zeitweise immer so, wenn ich das mal ein bisschen aus den Augen verliere, wie ich esse, dann snacke ich halt super viel. Ich habe so gar nicht so feste Essenszeiten oder so. Man kennt schon, falls ihr gerade das Jugendamt anrufen wollt. Aber bei mir passiert das, wenn ich nicht drauf achte, dass ich mich halt auf der Arbeit so durchsnacke. Und dann ist es auf einmal irgendwie schon nachmittags, dann hole ich mein Kind ab und dann snacke ich mich mit meinem Kind noch durch, so, ne? Also während mein Kind halt richtig ist, snacke ich halt auch, weil ich dann denke, ah, ich esse später, dann richtig.
Oder man isst die Reste einfach davon.
Ja, oder die Reste, ja, voll, passiert ja auch täglich. Und irgendwie am Ende des Tages denke ich mir so, wow, was hast du heute gegessen? Gar keine richtige Mahlzeit.
Man hat nur Scheiß gegessen irgendwie.
Und wenn ich halt da nicht drauf achte, dann ist das so jeden Tag bei mir. Und dann habe ich aber auch nie ein Hungergefühl. Und ich brauche auch dieses Hungergefühl, um mich daran zu erinnern, dass ich meine richtige Mahlzeit esse. Mhm. Und das ist auch echt super schwierig. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Personengruppen, die krass viel öfter betroffen sind von Essstörungen als andere. Da wollte ich einmal kurz drauf eingehen. Mhm. Unsere Redakteurin hat herausgefunden, dass Essstörungen vor allem bei jungen Menschen auftreten. Und dabei tritt Magersucht meist etwas früher auf als beispielsweise Bulimie. Prinzipiell ist es aber in jedem Alter möglich, an einer Essstörung zu erkranken. Frauen sind wahrscheinlich deutlich häufiger von Essstörungen betroffen und auch nicht heterosexuelle Personen häufiger als heterosexuelle. Und was ich auch immer wieder interessant finde, ist, es gibt häufige Komorbiditäten, das heißt, dass verschiedene Krankheiten oder Krankheitsmuster gleichzeitig auftreten. Und zwar mit Depressionen, Angst, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen, Suchterkrankungen, Autismus, ADHS und Adipositas. Da tritt eben auch häufig noch parallel eine Essstörung auf.
Ah ja.
Und ich kenne super viele Leute, die neurodivergent sind und die sich auch erst sehr spät diagnostizieren lassen haben. Und die dann eben sich auch mit ihrer Essstörung auseinandergesetzt haben. Mhm. Und kann das auf jeden Fall so unterschreiben, dass wenn man da irgendwie einen guten Weg für sich findet, dass das sich auch krass auswirkt aufs Essverhalten.
Mhm.
Was ich auch krass fand, im Schnitt zeigt jedes fünfte Kind zwischen 11 und 17 Jahren ein gestörtes Essverhalten.
Wie viel?
Jedes fünfte.
Oh wow.
Und da muss ich wieder dran denken, weil also man macht sich ja mal Gedanken, wie wann ist es das erste Mal irgendwie so in seinem Gehirn so manifestiert worden, dass man irgendwann eine Essstörung hat. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es bei dir damals war. Du hattest ja auch auf jeden Fall interessante Erziehungsmethoden in deinem Haushalt.
Ja, sehr interessant, ja.
Bei mir war das auf jeden Fall auch so, ich musste aufessen. Und zwar teilweise stundenlang. Teilweise auch, wenn mich das Essen angeekelt hat, musste ich trotzdem aufessen. Und das ist auf jeden Fall auch was ich bis heute immer noch habe, und das macht mich auch teilweise wütend. Vielleicht muss ich das irgendwann mal angehen, so richtig aktiv das ablegen. Mhm. Aber ich bin so, wenn ich essen gehe oder so, oder wenn ich mir zu Hause was zu essen mache, dann esse ich meinen Teller auf. Also nicht meinen Teller, ich esse ihn leer.
Ich auch.
Ja, aber das ist total bescheuert, weil du willst ja eigentlich dieses intuitive Essverhalten und du willst ja aufhören zu essen, wenn du keinen Hunger mehr hast.
Ja, ich habe das aber bezahlt. Ja. Esse ich es auch.
Ja, aber es ist nicht gut. Und du würdest ja auch lernen, weniger zu bestellen, wenn du oft was liegen lässt, wofür du bezahlt hast. Weißt du, das würde sich ja automatisch anpassen. Ich kann es auch gar nicht, Toya. Ich bin noch so, ich esse noch von allen um mich rum die Teller auch noch auf.
Ich habe es doch erzählt vor zwei Wochen, vor drei Wochen. Ich esse sogar die Teller, die Reste von meinem Kind auf. Ich sag schon immer.
Ja, vom Kind ist nochmal was anderes. Aber ich bin auch so, wenn ich mit jemand anderem essen gehe.
Ich auch.
Und der hat seinen Teller nur halt aufgegessen.
Ja, mag ich gar nicht.
Oh, ich bin satt. Dann denke ich mir so, Alter, gib doch noch mehr mit deiner schönen Kindheit an. So, was soll das? So,
nee,
ist doch dein scheiß Teller
auf.
Wie wir alle anderen Traumatisierten das auch machen.
Ja, aber das hatte ich, ich glaube, das war bei mir nicht so. Das musste ich zum Beispiel nicht. Also ich musste sehr, bei mir war auch viel Scheiße, so was mit diesem Mann zusammenhängt, aber also das muss ich nicht.
Mhm.
Okay.
Ich kann mich nur erinnern, dass ich immer alles probieren musste. Was ich aber, muss ich sagen, gut finde.
Ja, voll.
Also ich habe den Fall auch mit meinen eigenen Kindern, die da kochen, es ist typisch. Du kochst was, gibst dir voll viel Mühe.
Wasabi.
Kochst mal wieder Wasabi-Suppe und dann kommt das Kind und sagt, das esse ich nicht. Und sagst, doch, du probierst die Wasabi-Suppe.
Einmal eine Chili-Schote.
Die Zigaretten-Wasabi-Suppe isst du jetzt, Freundchen. Nee, also alles muss irgendwie so probiert werden. Also alles, wo ich weiß, das ist irgendwie für Kinder okay. Ja. Ne? Also Kinder müssen jetzt kein Wasabi probieren, zumindest nicht mit drei. Mhm. So, weil ich oft auch die Erfahrung mache, dass ach, da wollte ich gerade hinaus. Du kochst was aus Elternteil und dann stellst es hin, hast dir voll viel Mühe gegeben, dann kommt gleich, das esse ich nicht, das ist eklig. Und du denkst dir so, du hast es nicht mal probiert. Du weißt gar nicht, was das ist. Und ich frag dann auch immer so, aha, was ist das denn? Weiß ich nicht, ist eklig. Und ich dann so, okay, dann probieren wir das jetzt mal. Also wirklich einfach nur probieren, weißt du,
wenn man so richtig mit Zigarettenstummel
drin. Zigaretten-Wasabi-Zigaretten.
Du weißt doch gar nicht, was das ist.
Du weißt doch gar nicht, was das ist.
Und sag wenn, mir, welche Marke das ist von Zigaretten und dann musst du es auch nicht essen.
Und weißt du, wenn das der Fall ist, also ich kann es nur aus meiner eigenen Kindheit sagen, das war was meine Oma nämlich immer gesagt hat, du probierst es und wenn es dir nicht schmeckt, dann lässt du es. Mhm. Und das finde ich auch
ja,
cool.
Ja, aber das ist ja nett.
Ja, das finde ich auch cool.
Ja, voll, da gibt es ja auch verschiedene Sachen. Du kannst ja auch sagen, kannst du auch ausspucken, wenn es dir nicht schmeckt oder so, ne?
Ja.
Das habe ich irgendwann wieder aufgehört, weil das hat mein Kind auch im Restaurant gemacht. Und das war
oh, dann musst du da deine Hand dahin halten und dann Gott, ist diese warme Schlabberkacke da.
Ich immer so einmal schnell unterschlucken, schmeckt genauso scheiße wie rausspucken.
Ey, soll ich dir was sagen? Ich habe mal, weißt du, einfach war, Kind wollte unbedingt so ein Würstchen essen und ich wollte es nicht abgeben, weil es war mein Würstchen. Und dann dachte ich mir so, okay, dann war ich schon so großzügig und habe dem Kind das Würstchen überlassen und das Kind beißt zweimal drauf und sagt, bäh.
Oh nein.
Ey, und dann hat es mir in den Mund gespuckt und ich habe es so angeguckt und dachte mir, nein, das ist mein Kind.
Achso, du hast
es ich esse es jetzt.
Doch, oh Scheiße. Oh mein
und Gott. Ich muss zugeben, die ersten zwei Sekunden sind merkwürdig, weil der Wärmegrad
relativ
ey, komisch.
Du weißt, aber ganz ehrlich, weißt du, mich ekelt echt fast nichts an, ja. Aber das ekelt mich
ich
schon
kann
echt
da, ja, ich kann das. Nicht mit allen Konsistenzen, ach, aber mit nee. Dem, das Würstchen, da war aber ich, da ist ein Tier für gestorben.
Weißt du was?
Das ist nicht umsonst gestorben.
Ich hatte einmal so. PMS, ne? Ich hatte einmal PMS.
Ja.
Und ich habe mir was zu essen gemacht, ich hatte richtig Bock da drauf. Und dann kam mein Kind und wollte das essen. Und es war sowas, was man nicht teilen kann. Und dann
nein.
hat mein Kind auch ne das angefangen zu essen, wollte es nicht aufessen. Und ich fand es so eklig, ich wollte es danach nicht mehr essen. Und dann habe ich geheult.
Was?
Dann habe ich geheult vor meinem Kind.
Gegessen.
Und war so, ich habe dir extra gegeben, obwohl ich, guck mal, wir kommen jetzt schon wieder die Tränen. Das war so schlimm für mich.
Oh nein.
Aber halt, weil ich PMS hatte und echt überlastet war.
Oh Gott.
Aber ich war so richtig so, wie kannst du dieses Essen jetzt einfach, ne? Und ja. Das,
ja, wir trainieren das mal.
Was
kauen, wir? Ausspucken, wieder rein. Kauen, oh ausspucken, wieder rein.
Boah, das finde ich schon echt schlimm. Ich bin auch so mit Konsistenzen und so teilweise ein bisschen schwierig.
Ja, ja, kann ich nachvollziehen.
Und das ist echt schon, das ist für mich, da muss schon mehr als Liebe im Spiel sein.
Leila, ich würde gerne eine Nachricht einer unserer Hörerinnen vorlesen.
Gerne.
Wir haben natürlich verschiedene Zusendungen bekommen und eine möchte ich jetzt vorlesen. Als Kind war ich höchst allergisch und durfte eine Weile lang praktisch gar nichts essen außer Reis und dann noch viele Jahre keine Süßigkeiten, keine Zitrusfrüchte etc. Bis heute weiß ich nicht, ob ich allergisch war oder ob meine Mutter krankhafte Angst davor hatte, ich würde mich irgendwann in meinen adipösen Vater verwandeln. Irgendwann ab 12 fing ich dann an, Süßigkeiten zu horten, wurde immer dicker, in der Familie kam Panik. Mit 15 dann natürlich aufgehört zu essen, um es allen zu beweisen. Auch da wieder Panik bei allen, ist ja klar. Aus der Magersucht kam ich nach 4 Jahren raus, aber bis heute, ich bin 30, kämpfe ich ständig damit, mir zu erlauben, Dinge zu essen, Lebensmittel nicht in gut oder schlecht zu kategorisieren. Aber auch bis heute kämpfe ich mit meiner Mutter darum, dass Kommentare wie, also enge Röcke solltest du mit deinem Körper aber nicht tragen oder du siehst immer so auffällig neben deiner schlanken Partnerin aus, unpassend sind. Ja, das ist eine Geschichte, die ich gefühlt, ich will nicht sagen, ich habe sie schon 100 Mal gehört, aber das ist wirklich ein Paradebeispiel.
Ja.
Auch dem finde ich dem jungen Kind schon eigentlich so mitzugeben, du darfst nicht so viel essen, sonst wirst du zu dick und bist du nicht mehr gut. Und also das ist echt so eine Panik, die sich aufs Kind überträgt.
Ja, das kenne ich auch aus meinem Freundeskreis tatsächlich. Boah. Bei Familien, wo die Mutter noch nicht mal irgendwie dick war oder so, aber halt einfach nicht super, super schlank und halt so selbst ein Problem mit Essen hatte.
und das so krass auf ihre Töchter übertragen hat, dass die schon im Kindesalter wirklich kontrolliert wurden, was sie essen und was nicht. Und dass sie so krasse Verbote hatten und dass die Todsünde irgendwie war, wenn die dann sich Butter noch unter Nutella aufs Brot geschmiert haben. Und also wirklich so, es wurde einfach von vornherein so schon programmiert, dass da ein Problem stattfinden kann. Mhm. Und das funktioniert einwandfrei. Also kann ich sehr empfehlen, wenn ihr Bock habt, dass eure Kinder Essstörungen entwickeln, dann funktioniert das super. Mhm. Was mir jetzt gerade bei der Nachricht noch eingefallen ist, ist, dass ich nicht nur meinen Teller immer aufessen musste. Ich habe auch nichts zu essen bekommen, wenn ich mein Zimmer nicht aufgeräumt habe. Und das ist sehr oft passiert.
Essen als Kontrollmittel.
Dass ich dann ganz, ganz lange nichts zu essen bekommen habe, richtig Hunger hatte.
Du gehst heute ohne Essen ins Bett.
Genau, du gehst ohne Essen ins Bett.
Ja.
Voll, weil dieses Essen im Zimmer horten, ich hatte so einen Schreibtisch unter der untersten Schublade, war wie so ein leichter Hohlraum. Mhm. Und da habe ich Essen gebunkert. Immer wenn irgendjemand nicht aufgepasst hat oder so, habe ich Essen da drin gebunkert. Mhm. Weil ich so oft die Situation hatte, dass ich in meinem Zimmer eingesperrt war und nicht essen durfte, weil ich irgendwas nicht machen wollte oder konnte in dem Moment auch. Ja, voll. Das ist schlimm, ne? Also ganz schrecklich. Ich hoffe, meine Eltern hören diese Folge und denken sich so, da haben wir es verkackt. Ernsthaft, liebe Grüße.
Ja, das Problem ist, ich
das
will...
Das war nicht das Einzige, wo sie verkackt haben.
Hört diese Folge noch einmal. Mhm. Ich will diese Mutter der Kommentatorin jetzt gar nicht in Schutz nehmen, aber tu es doch irgendwie. Letzten Endes ist sie ja sicherlich genauso das Opfer ihrer Vergangenheit, so wie es eben oft ist. Es zieht sich halt leider oft wie so ein roter Faden durch dann Familien und Generationen wirklich durch. Wenn die Oma schon Diäten gemacht hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass deren Tochter, deine Mutter, vielleicht auch damit zu kämpfen hatte und so weiter und so fort. Das Bild der Frau hat sich auch über die vielen Jahre natürlich verändert. Ich meine, in den 30ern, 40ern gab es Hefte voll mit Diäten und Medikamente.
Hat man da nicht noch MDMA genommen?
Ja, PEP, glaube ich, oder Speed, ich weiß nicht.
Da gab es auf jeden Fall noch kein BTM-Gesetz.
Nee, also Hauptsache dünner, also oder Twiggy gab es ja dann auch, ne? Mhm. Also das Frauenbild wurde schon immer sehr geformt und du musstest dann alles dafür tun, dann halt so auszusehen.
Ja, genauso wie du dann halt aber auch so zu den Zeiten, wo Kurven in waren, richtig so gemästet wurdest.
Ja, mit so Astronautenfood und so.
Und man darf auch nicht vergessen, also die Generation unserer Großeltern ist ja die Nachkriegsgeneration, also die im Krieg noch Kinder waren, sozusagen.
Ja, richtig.
Und wo Essen eben auch ein Thema war, weil es teilweise nicht so viel Essen gab. Mhm. Und die Generation danach...
Ist dein Teller auf, das ist auf jeden Fall
die... Ist dein Teller auf Generation geworden, weil jetzt haben wir gerade Essen und wie undankbar bist du, dass du irgendwas wegschmeißt davon. Ne? Wir hatten als Kinder nicht so viel Essen. Und so wird das halt von Generation zu Generation irgendwie immer so ein bisschen abgewandelt und aber halt weitergegeben.
Mhm.
Und dieses... Hast du Hunger, dann isst. Bist du satt, dann hör auf zu essen.
Mhm.
Das passiert dann einfach nicht, ne? Und das ist halt echt so, dann immer so, bleibt immer so ein bisschen an den Break the Cycle Eltern hängen.
Mhm.
Was auch echt nicht einfach ist, ne? Weil wir essen dann die Teller unsere Kinder auf.
Ja, richtig.
Die sie nicht aufessen müssen. Und haben aber selbst gar keinen Hunger, die oder ekeln uns teilweise davor, die Sachen zu
Außer
essen.
Ich natürlich, ich ekel mich ja gar nicht mehr.
Aber denke halt trotzdem, es muss jetzt aufgegessen werden, weil ne, wir sind, also ich bin die Generation, aber Kinder in Afrika haben nicht so viel zu essen und wir müssen jetzt unseren Teller aufessen, wenn Kinder in Afrika nichts zu essen
richtig.
Haben.
Richtig, ja.
Abgesehen von einem krassen White-Savior-Komplex in Kindern nichts Positives auslöst, außer dass sie auch wieder anfälliger sind für Essstörungen.
Ja, und nicht zu vergessen, dass unsere Generation damit aufgewachsen ist, dick ist schlecht.
Ja, genau.
Und ich will, und mit dick meine ich alles über eine 38. So, nicht wundern, wir machen hier jetzt mal kurz einen Cut. Wir haben gemerkt, das wird hier einfach alles viel zu viel und viel zu deep und es gibt noch so viel zu erzählen. Wir wollen die Folge nicht einfach so aufhören lassen und haben uns entschieden, eine zweite Folge draus zu machen. Deswegen verabschieden wir uns jetzt einfach.
Und hören uns nächste Woche wieder.
Tschüss.
Tschüss.